Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktien-Podcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Die Welt befindet sich im technologischen Wandel. Die laufende Digitalisierung, Industrie 4.0 oder auch die E-Mobilität, wie auch das inzwischen präsenteste Thema künstliche Intelligenz. Der Engineering-Dienstleister Bertrandt ist vor allem in der Automotive-Industrie tätig. Hier standen in den letzten Jahren vor allem der Wandel zum emissionsfreien Fahren im Fokus. Wie hier die Aussichten sind, auch angesichts der zunehmenden Konkurrenz aus China, möchte ich heute im Interview mit Herrn Voss, er ist Head of Investor Relations sowie M&A bei Bertrandt besprechen. Hallo Herr Voss, schön, dass Sie heute zu einem Interview bereit sind.
Guten Morgen, Frau Krüger. Vielen Dank.
Herr Voss, ich hatte es eingangs schon erwähnt, dass Bertrandt ein Engineering-Dienstleister ist, der vor allem in der Automobilbranche tätig ist. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem einmal kurz konkreter Ihr Geschäftsmodell erklären?
Klar, sehr gerne. Also grundsätzlich ist Bertrandt, wie Sie richtig sagen, insbesondere im Automotive-Bereich aktiv. Gute 14-15% machen wir außerhalb der Automobilindustrie mit Kunden aus der Luftfahrt oder auch aus der Medizintechnikindustrie. Wir sind verantwortlich für die Entwicklungsleistung dieser Kundenindustrien. Das heißt, wir entwickeln kleinere Komponenten, aber auch ganze Fahrzeuge. Beispielsweise sind wir strategischer Partner von Porsche für deren SUV-Baureihe. Das heißt, unsere Kunden lagern die Teile der Entwicklungsarbeit an uns und unsere Marktbegleiter aus. Das heißt, unser Konzern besteht im Wesentlichen aus Ingenieurinnen und Ingenieuren, die eben wirklich die Autos oder auch die anderen Fahrzeuge, Flugzeuge virtuell, aber auch nachher im Testing entwickeln und auch absichern.
Von welchen Bereichen sprechen wir denn? Also Sie hatten jetzt SUVs angesprochen, auch sowas wie autonomes Fahren zum Beispiel.
Ja, genau. Also das beinhaltet wirklich alles. Es kann der linke Außenspiegel sein, es kann das Cockpit im Fahrzeug sein, es können Sitze sein, es können aber auch, wie Sie richtig sagen, die Elektronik- und Software-Features im Fahrzeug sein. Die großen Megatrends aktuell in der Industrie sind natürlich emissionsfreies oder freieres Fahren, also Elektroantriebe, Hybridantriebe. Aber eben natürlich auch die Konnektivität im Fahrzeug. Autonomes Fahren ist ein wichtiger Treiber. Vernetzung der Fahrzeuge. All das sind die großen Themen unserer Zeit. Und nicht nur im Automotive-Bereich übrigens, sondern eben auch im Flugzeug. Die Flugzeugkabine wird immer digitaler. Von daher sind diese Megatrends auch in anderen Industrien wichtig.
Gibt es für Sie Bereiche, die in den kommenden Jahren besonderes Aufholpotenzial haben oder besonders in den Fokus rücken dürften?
Ja, ganz spannend. Was wir ja aktuell sehen, ist so ein Stück weit wieder eine Abkehr vom rein batterieelektrischen Fahren. Stichwort Verbrennerverbot oder angepasstes Verbrennerverbot auch in Europa. Das Verbrennerverbot war ja im Wesentlichen sowieso nur auf Europa beschränkt. Es gibt ganz wenig andere Weltmärkte, Regionen, wo es auch ein Verbrennerverbot gibt. Länder wie Amerika, dort spielt das überhaupt keine Rolle. Aber selbst in China, man hat China immer so ein bisschen als Markt der batteriebetriebenen Fahrzeuge im Kopf. De facto sind es hier insbesondere die Hybridfahrzeuge mit der Range Extender Technologie, die hier den größten Marktanteil haben. Das heißt, wir sehen so ein Stück weit wieder eine Belebung der Verbrennertechnologie, insbesondere Hybridfahrzeuge. Autonomes Fahren ist nach wie vor ein ganz großes Thema. Wir hatten ja alle vielleicht vor 5 oder 8 Jahren gedacht, in den 20er Jahren fahren wir schon voll autonom durch die Städte. Das ist nicht der Fall, aber es geht in kleinen Schritten immer weiter. Also das sind wirklich ganz, ganz wichtige Themen, an denen wir und unsere Kollegen arbeiten.
Und was sind für Sie die Hauptgründe, dass wir jetzt noch nicht vollautonom fahren, sage ich mal?
Es gibt regulatorische Vorgaben. Ja, es ist ein ungeklärtes Szenario, wer übernimmt die Haftung im Falle eines Schadens, eines Unfalls, gerade insbesondere bei dem sogenannten Level 5-Fahren, wo wirklich der Fahrer, ja, wo es noch nicht mal mehr ein Lenkrad gibt, ja, der Fahrer noch nicht mal mehr eingreifen könnte. Im Moment sind wir bei Level 2++, Level 3, das heißt so in der Mitte. Level 5 ist das höchste Level, Level 0 ist gar keine Unterstützung. Und selbst Level 2++ oder Level 3 heißt schon temporär Eyes off, Hands off. Das heißt, der Fahrer kann wirklich das Handy in die Hand nehmen oder eine Zeitung lesen, im Notfall aber innerhalb von einigen Sekunden wieder eingreifen können. Das heißt, regulatorische Vorgaben sind noch ungeklärt, aber auch die Technologie ist einfach noch nicht so weit, dass wir heute wirklich sicher ohne Lenkrad durch die Gegend fahren können. Aber daran arbeiten wir, dass das immer mehr wird und es geht in Schritten vorwärts, ja.
Jetzt hört man immer wieder, die Automobilbranche steckt in einer Krise. Jetzt haben schon die ein oder anderen Autohersteller ihre Zahlen veröffentlicht und man merkt, dass da, ich sage jetzt mal, Probleme herrschen. Können Sie die Situation für unsere Hörerinnen und Hörer einmal, ich sag mal, einordnen ein bisschen?
Gerne. Dazu muss man sich die Weltmärkte so ein bisschen differenziert anschauen und natürlich auch alles sehr unternehmens- und OEM-spezifisch. Wenn ich auf Europa schaue, grundsätzlich ist der Markt noch nicht wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau. Das heißt, die absoluten Verkaufszahlen sind nach wie vor unter 2019er-Niveau. Das heißt, der Markt ist insgesamt kleiner geworden. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass beispielsweise Volkswagen hier im letzten Jahr deutliche Marktanteilsgewinne verzeichnen konnte. Das heißt, Volkswagen in Europa recht erfolgreich aktiv. Das Gleiche gilt auch für Premium-Hersteller wie BMW, Mercedes. Wenn ich dann auf die USA schaue, na klar, das große Thema Zölle, was dann wiederum auch die eben von mir genannten OEMs natürlich belastet hat, insbesondere monetär, auch von den Absatzzahlen. Das war das große Problem im Jahr 2025, weil einfach lange Zeit gar nicht klar war, wie hoch sind die Zölle. Hat auch wieder, wie gesagt, finanziell stark belastet. Und dann gibt's China. China war für europäische Hersteller, für die meisten europäischen Hersteller ein ganz, ganz wichtiger Absatzmarkt in den letzten 20, 30 Jahren. Volkswagen war Marktführer in China. Und heutzutage ist es einfach so, dass die chinesische Konsumenten einfach sehr stolz auf ihre eigenen Produkte sind. Und man sieht es nicht nur im Automobilbereich, man sieht es auch im Luxusgüterbereich, dass einfach westliche Produkte nicht mehr so im Fokus stehen. Das heißt, hier haben unsere Hauptkunden ganz, ganz deutliche Marktanteilsverluste erlebt. China war profitabel. Und deswegen haben wir die Probleme in der Autoindustrie. Also insgesamt sehr differenziert zu betrachten, aber insgesamt natürlich Probleme vorhanden, ja.
Und inwiefern spüren Sie den Konkurrenzdruck aus China, also Ihr Unternehmen?
Ja, wir selbst haben keine Konkurrenten in China. Wir spüren es indirekt, weil unsere Kunden Entwicklungsleistungen nach China verlagern. Das heißt, wir müssen auch unsere deutschen Kapazitäten abbauen und in China gleichzeitig aufbauen. Wir sind beispielsweise auch Partner für den Volkswagen-Konzern und auch andere Kunden in China. Das heißt, wir bauen, wachsen in China sehr stark. Was hat Volkswagen gemacht, um einfach die chinesischen Kundenbedürfnisse besser auch in die Produkte einfließen zu lassen? Chinesische Autos sind ganz anders als europäische Autos. Entwickelt Volkswagen auch in China mittlerweile Fahrzeuge. Das heißt, ein Teil des Konzernentwicklungsbudgets unserer Kunden wird nach China verlagert, um einfach den chinesischen Mindset local for local auch in die Produkte einfließen zu lassen. Das bedeutet für uns, wir müssen in China Kapazitäten, Mitarbeiter aufbauen und in Europa leider gleichzeitig abbauen.
Und Sie hatten es gerade schon angesprochen, dass teilweise Verbrenner aus in der EU was beschlossen wurde. Wie sehen Sie hier die Entwicklung im Bereich E-Mobilität? Also was bedeutet dieses Aufweichen des Verbrenner aus?
Also erstmal muss ich sagen, es heißt ja immer, die europäische Automobilindustrie war zu spät dran oder ist hinten dran. Das stimmt nur, also es stimmt oder es stimmte, muss ich sagen. Mittlerweile sehen wir, dass insbesondere auch die europäische Automobilindustrie richtig gute Produkte auf den Markt gebracht hat. Stichwort neue Klasse von BMW. Man sieht es an BMWs Absatzzahlen, aber auch andere Hersteller haben mittlerweile wirklich aufgeholt, was Reichweite und Beschleunigungswerte insbesondere anbelangt im E-Mobil, also rein batteriebetriebenen Bereich. Wo wir wirklich noch Nachholpotenzial haben, ist im Hybridbereich. Man muss einfach sagen, unsere Kunden, die europäische Automobilindustrie, wollte oder hatte die Hoffnung, dass sich die E-Mobilität schneller durchsetzt, auch politisch getrieben. Und dementsprechend auch sind auch jahrelang nur Gelder in diesen Sektor geflossen, also Investitionsforschung und Entwicklungsinvestitionen. Der Kunde möchte es aber nicht. Das muss man einfach sehen. Am Ende entscheidet die Kundennachfrage und die Kundennachfrage möchte de facto alle Produkte, auch Hybridfahrzeuge, auch noch Dieselfahrzeuge und in den Weltregionen ebenfalls. In Amerika spielt E-Mobilität so gut wie keine Rolle. Das heißt, unsere Kunden müssen in alle Technologien investieren und dementsprechend sehen wir hier insbesondere im Hybridbereich Nachholbedarf, weil das einfach ein sehr, sehr stark wachsendes Segment ist und nach meinem Kenntnisstand hat Volkswagen auch schon angekündigt, im Range Extender Hybridbereich auch Fahrzeuge zu bringen. Das heißt, wir sehen Nachholbedarf eigentlich in allen Bereichen, weil man sich eine Zeit lang zu sehr auf die E-Mobilität konzentriert hat und ein Stück weit die Verbrenner Technologie und Hybridtechnologie vernachlässigt hat. Und das gilt jetzt ja offenbar auch für die EU, wenn der Vorschlag der EU-Kommission jetzt auch im Parlament durchkommt.
Wie muss man sich insgesamt für Ihr Unternehmen die Konkurrenzsituation vorstellen? Also was unterscheidet Bertrand von der Konkurrenz oder von Mitbewerbern?
Ja, grundsätzlich ist hier ein sehr breites Angebotsspektrum entscheidend. Wir bei Bertrand zusammen mit ein ganz paar wenigen anderen Anbietern bieten wirklich den gesamten Produktentstehungsprozess an. Das heißt, wir machen nicht nur Einzelteile im Entwicklungsprozess, sondern von der allerersten Designidee bis hin zum Produktionsanlauf eines Fahrzeugs bieten wir alles an, inklusive, und das unterscheidet uns eigentlich von allen anderen Wettbewerbern, der Validierung und das Testing. Das heißt, bei uns gibt es Klimakammern, es gibt Abgasprüfstände, es gibt Hochvolt-Batterieprüfzentren, wo wir den Lebenszyklus einer Batterie simulieren können. Und daraus generieren wir natürlich eine ganze Menge Daten, die wir dann, und Sie hatten es eingangs schon gesagt, auch wieder in KI-Modelle einsetzen können. Ich kann ja nur ein KI-Modell füttern mit Daten, wenn ich diese Daten auch mal irgendwann erhoben habe. Und die kommen nun mal aus dem tatsächlichen Testing- und Validierungsbereich.
Sie haben im Dezember vergangenen Jahres einen neuen Standort in Schweden eröffnet. Warum ausgerechnet da? Man sagt ja, dass gerade Skandinavien sehr fortschrittlich ist, was zum Beispiel auch E-Mobilität angeht. Hat das mit reingespielt?
In Schweden waren wir, anders als in allen anderen Märkten in Europa, bislang nicht aktiv. Dort gibt es ja einen Hauptkunden, Volvo, einen Hauptautomobilhersteller. Und da waren wir schlicht nicht auf dem Zuliefererpanel. Und Volvo hatte im letzten Jahr eine Neuausschreibung und eine Neusortierung ihrer Zulieferer gestartet. Hat ganz spannenderweise den Zuliefererpool von über 10 auf eine niedrige einstellige Zahl reduziert. Das heißt, Unternehmen, die überhaupt für Volvo tätig sein dürfen. Und wir sind neu raufgekommen. Volvo fand unser Leistungsspektrum insbesondere deswegen interessant, weil wir Projekte in-house bearbeiten. Ganz wichtig, wir stellen unsere Mitarbeiter nicht den Kunden zur Verfügung auf deren Flächen, sondern wir bekommen die Projekte ausgelagert und bearbeiten die in unseren Niederlassungen. Und das ist ein Trend, der sich auch in Schweden durchsetzt. Und das können wir seit Jahren in Deutschland, wir und auch unser deutscher Hauptwettbewerber. Und deswegen sind wir beide auch weiterhin auf dem Panel und andere eben nicht mehr. Gleichzeitig wollte Volvo von uns unsere Nearshore-Kapazitäten in Rumänien und Marokko. Und insgesamt haben wir ein gutes Angebot geliefert und sind deswegen eben dort auch auf den Panel gekommen. Vielleicht noch ein Wort ergänzend. Mit diesem Einstieg in Schweden, Volvo wird nicht der einzige Kunde bleiben. Wir versprechen uns da eine ganze Menge mehr Geschäft, auch beispielsweise im LKW-Segment Volvo Trucks, aber auch bei Industriekunden, die wir jetzt von dieser Niederlassung in Göteborg aus adressieren würden.
Wie wichtig sind für Ihr Unternehmen in dem Sinne dann auch Übernahmen?
Ja, das war natürlich die Frage, ob wir in Schweden beispielsweise auch eine kleine Gesellschaft übernehmen, die dort bereits aktiv ist. Das haben wir tatsächlich auch geprüft, hat sich dann nicht ergeben aus Bewertungsgründen. Und dann haben wir eben als Alternative einen eigenen Standort gegründet. Wir sind trotzdem in anderen Bereichen im Bereich Übernahmen aktiv. Beispielsweise haben wir 2021 ein Unternehmen im Bereich Defense übernommen in München. Das war noch vor dem Krieg in der Ukraine. Das ist natürlich heute leider eine ganz tolle Wachstumsstory, muss man sagen. Und weil insbesondere in dem Segment auch anders als in der Automobilindustrie deutlich steigende Forschungs- und Entwicklungsbudgets zu verzeichnen sind. Wir wachsen in dem Bereich gerade zweistellig.
Jetzt haben Sie Wachstum schon angesprochen. Ihr Geschäftsjahr endete ja am 30. September. Kommen wir mal, ich sage jetzt mal, zu den harten Zahlen und Fakten. Wie lief das Geschäftsjahr 2024-25 für Sie? Können Sie uns da einen kurzen Überblick geben?
Gerne. Um ehrlich zu sein, war das schwierigste Geschäftsjahr in der über 50-jährigen Historie von Bertrand. Aufgrund der Zölle haben einige unserer Kunden temporär ganz viele Entwicklungsprojekte ausgesetzt, weil einfach nicht klar war, welche neuen Modelle lohnen sich eigentlich, wenn beispielsweise der Zoll in die USA 100% oder 500% beträgt. Das war ja letztes Jahr alles möglich. Das heißt, wir hatten indirekt, waren wir von den Zöllen betroffen und haben gut 20% Umsatz verloren in dem Geschäftsjahr. Und trotzdem haben wir, wenn man das bereinigt um Restrukturierungsaufwand, fast eine Null-Ergebnis geschafft. Wir mussten leider Kapazitäten auch entsprechend abbauen. Das haben wir aber Gott sei Dank recht schnell umgesetzt bekommen und konnten den Verlust dadurch deutlich begrenzen. Im vierten Quartal, also das letzte Quartal in dem Geschäftsjahr, waren wir schon wieder profitabel und das hat sich auch in dem ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres fortgesetzt.
Dann die Anschlussfrage, wie zufrieden sind Sie mit dem Jahresauftakt?
Ja, der Markt ist nach wie vor schwierig gewesen. Wir haben ja ein gebrochenes Geschäftsjahr. Das heißt, unser erstes Quartal ist das Quartal Oktober, November, Dezember. Da waren die Marktbedingungen de facto noch gleich. Nichtsdestotrotz haben wir einen deutlich spürbaren Anstieg im Auftragseingang verzeichnet. Das heißt, die Perspektive nach vorne sieht besser aus. Und in dem Umfeld, weil wir eben die Kosten so deutlich gesenkt haben, konnten wir auch, wenn der Umsatz im ersten Quartal wieder zweistellig rückläufig war, auch ein sogenanntes Break-Even, also Nullergebnis erwirtschaften. Und mit dem steigenden Auftragseingang rechnen wir insbesondere in der zweiten Jahreshälfte dann auch mit wieder steigenden Umsätzen und Ergebnissen.
Sie hatten jetzt gerade schon den Bereich Rüstung erwähnt und auch zu Beginn unseres Interviews den Luftraum, nenne ich es mal, oder Fluggesellschaften. Könnten Sie sich vorstellen, die Bereiche, ich sage jetzt mal, mehr auszubauen, also dass die einen größeren Anteil haben?
Ja, wir gehen davon aus, dass wir schon mittlerweile sind wir in 26, also im Jahr 27 gut 20-25% unserer Umsätze außerhalb der Automobilbranche machen. Da ist insbesondere der Luftfahrt- und der Verteidigungsbereich ein sehr, sehr wichtiger Bereich, stark wachsender Bereich. Das gilt für den Verteidigungsbereich, aber auch für den zivilen Bereich. Mhm. Airbus hat ja bereits angekündigt, eine Neuentwicklung der A320-Familie zu starten. Das Flugzeug soll in den Ende der 30er Jahre erstmals fliegen. Entwicklungszeit eines neuen Flugzeuges dauert ungefähr 10 Jahre. Das heißt, wir rechnen hier oder wir bereiten uns hier vor, eben auch Teil dieser Entwicklungsleistung zu sein. Wir sind bislang Dienstleister für Airbus und tun alles dafür, dass wir das auch weiterhin sind und daran auch teilhaben zu können. Ich hatte den Rüstungsbereich schon angesprochen. Hier gibt es natürlich ganz, ganz viele Neuentwicklungsprojekte, bedingt durch die Zeitenwende, die wir sehen. Und auch dieser Bereich wächst sehr stark und von daher werden diese Bereiche sicherlich zum Wachstum in den nächsten Jahren beitragen, ja.
Was sind Ihre Ziele für das laufende Geschäftsjahr, also 2025, 2026?
Ja, basierend auf der Entwicklung jetzt im ersten und zweiten Quartal und dann, wie ich schon gesagt, steigende Auslastung und Wachstum im dritten und vierten Quartal rechnen wir insgesamt mit einem moderaten Wachstum. Das ist ja ein Wachstum zwischen 0% und 10%. Und beim EBIT rechnen wir mit einem deutlichen Anstieg, also über 10% auf einen positiven Wert. Eine weitere Konkretisierung dieser Ziele werden wir möglicherweise im weiteren Jahresverlauf vornehmen. Aktuell sind die Zeiten oder das Rahmenumfeld so volatil, dass wir eine relativ breite Spanne erwartet haben, aber beide Bereiche sollen zulegen und beim Cashflow, also das, was man nachher wirklich verdient, rechnen wir ebenfalls mit einem deutlichen Anstieg.
Streben Sie für die Zukunft dann auch eine Dividendenausschüttung an?
Ja, unsere Dividendenpolitik ist in den letzten Jahren immer gewesen, dass wir 40% vom Konzernnettoergebnis ausschütten. Das haben wir auch immer gemacht. Außer dann, wenn es nichts auszuschütten gab, nämlich wenn wir einen Verlust machen, dann ist nichts da. Deswegen gab es auch für das letzte Geschäftsjahr keine Dividende. Ansonsten, sobald wir wieder ein positives Ergebnis machen, Konzernergebnis, werden wir auch wieder zu unserer Dividendenpolitik zurückkehren.
Und dann vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wie sehen Ihre Mittelfristziele aus?
In einem normalisierten Umfeld wollen wir eine EBIT-Marge von 6-9% erzielen. Das ist auch das, wo wir vor der Pandemie waren, wo unsere Wettbewerber lagen. Und das ist das, was wir für unser Geschäft als nachhaltig erreichbar erachten. Also 6-9% EBIT-Marge sind unser Ziel. Wir machen aktuell gut 1 Milliarde Umsatz. Bei einem moderaten Wachstum wird das entsprechend sukzessive auch zulegen und dann eben die EBIT-Marge 6-9%.
Das klingt doch vielversprechend. Wir dürfen auf jeden Fall für die kommenden Jahre gespannt bleiben. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle für das interessante Interview danken und Ihnen für die Zukunft alles Gute wünschen.
Ich danke Ihnen ebenfalls, Frau Krüger, und freue mich, wenn wir uns mal wieder unterhalten. Vielen Dank.
Genau, ich wollte gerade sagen, und ich hoffe, dass wir dann auch in Zukunft nochmal miteinander an dieser Stelle sprechen. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und halten euch selbstverständlich wie immer unter effekt-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Schaut unbedingt mal vorbei und wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.